Also eigentlich sind wir in Hesekiel 9, aber wir haben letztes Mal Hesekiel 8 in kleiner Runde durchgemacht. Ich möchte einfach nochmal wiederholen, ihr könnt ja nochmal nachlesen. Aber das ist die zweite Vision, die Hesekiel hatte, etwa 14 Monate nach seiner ersten Vision im Kapitel 1. Und wir sind zeitmäßig jetzt ungefähr 5 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Und er saß in seinem Haus mit den Leitern von Juda bei ihm, also den Leitern dieser jüdischen Gemeinschaft in Babylonien am Fluss Kebar, wo er verschleppt wurde. Und plötzlich erscheint ihm ein Engel und der Engel nimmt ihn bei seinem Haarschopf. Dem sind wohl dann die Haare zu Berge gestanden und hat ihn versetzt im Geist. Der Geist hob mich hoch, heißt es im Vers 3, und brachte mich in Gottes Erscheinungen nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs. Also wahrscheinlich eine Vision. Ich nehme an, dem Hesekiel ging so ähnlich, dem Paulus, der gesagt hat, er wurde in den Himmel entrückt, der weiß nicht, ob es im Leib war oder außerhalb des Leibs. Aber wahrscheinlich in der Vision ist er jetzt da in dem Tempel. Und da sieht er 4 furchtbare Dinge eigentlich. Also er ist hier auf der nördlichen Seite des Tempels, dort wo der Eingang vom Königspalast in den Tempel war. Und da sieht er im Vers 6 ein Standbild, ein Gräuel dort stehen, ein Götzenbild. Also der König ist zum Götzendiener geworden. Und dann heißt es, Ende von Vers 6, du sollst noch größere Gräuel sehen. Und er brachte mich an den Eingang des Vorhofs und da war ein Loch in der Wand. Und er durchbricht diese Wand und sieht da allerlei Abbilder von unreinen Tieren, vielleicht Götzen, die sie aus Ägypten mitgebracht haben. Und das Schlimmste davon, die 70 Männer von den Ältesten Israels im Vers 11 standen davor mit ihren Räucherpfannen, haben da Weihrauch dargebracht, diesen Götzen. Also die Leiter Jerusalems, sieht er da, die Leiter der Nation in irgendeiner verborgenen Kammer des Tempels. Das passt gut zu dem, was wir am Sonntag besprochen haben. Dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, dass wir äußerlich gut dastehen und heilig, sondern es geht wirklich um unser Innerstes. Das waren die angesehenen Leiter der Stadt, sind in den Tempel gegangen, hat religiös ausgesehen, aber was sie dort gemacht haben, im Verborgenen, das war alles andere als koscher. Unsere Frage ist für uns, ist da noch irgendwo ein Raum in unserem Herzen, wo so unreine Tiere oder unreine Dinge sind? Gott sieht unser Herz. Nicht nur unser Ruf, was andere über uns denken, sondern es ist wichtig, wer wir wirklich sind vor Gott. Und dann sieht er noch größere Gräuel. Vers 13 und Vers 14, er brachte mich an den Eingang des Tores am Haus des Herrn, der nach Norden weist, und dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Der Tammuz war ein heidnischer Götze auch, hatte zu tun mit dem Fruchtbarkeitszyklus, mit den Jahreszeiten. Der ist gestorben, das wurde immer beweint. Im Winter, im Herbst und dann, wenn er auferstanden ist, wenn der Frühling kam, dann wurde die Auferstehung gefeiert. Und das ist hier die Referenz. Sie beweinten den Tammuz. Das war ein Teil von ihrem Götzendienst und der war natürlich mit allerlei Unmoral auch verbunden. Und dann sprach zu mir, Vers 15, hast du gesehen, Menschensohn, und du sollst noch größeres Gräuel sehen als diese. Vers 16, und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und siehe, im Eingang des Tempels des Herrn zwischen der Vorhalle und dem Altar wenn ihr unser Bild vom Sonntag im Kopf habt. Tempel war ja genauso aufgebaut wie das Heiligtum im Prinzip. Also da bei diesem Brandopferaltar standen etwa 25 Männer. Wahrscheinlich jeweils ein Repräsentant von den 24 Priesterabteilungen, die es damals gab, und der hohe Priester. Aber sie waren nicht auf den Herrn ausgerichtet, sondern ihre Rücken gegen den Tempel und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Und sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder. Also vom König zu den Frauen, zu den Ältesten, zu den Priestern. Sie beten die Götzen an. Und das ist die Ursache von Gottes Gericht. Er zeigt Hesekiel hier die geistliche Ursache verborgener Götzendienst, Kompromiss. Und das wird auch uns zu Fall bringen, ne? Wenn wir nicht offen und ehrlich sind vom Herrn. Ich meine, niemand ist perfekt, ja. Wir haben Sonntag drüber gesprochen, über unsere Gedanken. Ich habe gelesen, jeder Mensch hat so ungefähr 10.000 Gedanken am Tag. Und der Feind schießt da seine Pfeile. Also wir haben jeden Tag wahrscheinlich unheilige Gedanken. Aber wir müssen damit umgehen. Wir können denen kein Zimmer einrichten, keinen Raum einrichten. Wir müssen das offenbaren, bekennen, heißt er, übereinstimmen mit dem Herrn. Und dann verliert das auch seine Macht. Und den Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Aber nicht laufen lassen und so im verborgenen Götzendiener sein, dann uns alle äußere Heiligkeit nicht. Die Menschen, mit denen Jesus die größten Probleme hatte, waren die Pharisäer. Da haben alle gesagt, oh, das sind die heiligen Leute. Die haben einen schlechten Ruf für uns heute. Aber damals, wenn ein Pharisäer gekommen ist, wow, das waren echt die heiligen Leute. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, um das Gesetz Gottes zu halten. Und alle tausenden Regeln noch dazu, die die Schriftgelehrten erfunden haben. Aber Jesus hat ihr Herz offenbart und hat gesagt, eure Herzen sind wie, jetzt also wie getünchte Gräber, äußerlich schön weiß, aber innerlich ist es tot und unrein. Und das soll bei uns natürlich nicht so sein. Und so die waren Götzendiener, sie haben das Geschöpf statt den Schöpfer verehrt. Römer 1. Dann hat Gott sie dahin gegeben in ihren Leidenschaften, in ihren sündlichen zu entbrennen, und ganze Unmoral, alles Böse ist dann einfach ein Ausfluss daraus. Wenn wir mit unserem Herzen nicht an Gott bleiben, dann gehen wir in eine schlechte Richtung, dann kommt böse Frucht aus unserem Leben. Wir sehen ja auch hier im Vers 17, sie haben das Land mit Gewalttat erfüllt. Konsequenz eines unheiligen Herzens, sage ich mal, ist ein unheiliges Leben. Und sagt Gott, so will auch ich handeln im Krim. Das bringt uns zu Kapitel 9. Und er rief vor meinen Augen mit lauter Stimme, vor meinen Ohren mit lauter Stimme, und sprach: Nahe gekommen sind die Heimsuchungen der Stadt. Jeder habe sein Werkzeug der Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, 6 Männer kamen aus der Richtung vom oberen Tor, das nach Norden gewandt ist, jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Das ist Richtung Norden, da sind auch die Feinde Israels gekommen, immer die feindlichen Armeen. 6 Männer mit einem Werkzeug zum Zerschlagen, zum Erschlagen eigentlich, werden wir noch sehen. Vielleicht waren es Streitäxte, vielleicht, weiß ich nicht, haben sie die mit dem Vorschlaghammer niedergehämmert. Vielleicht 6 Engel, vielleicht sogar Schutzengel der Stadt, die sich jetzt gegen die Stadt wenden, statt sie zu beschützen. Wird uns nicht gesagt, wer es genau war. Und ein Mann war in ihrer Mitte mit Leinen bekleidet, mit dem Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte. Leinen spricht immer für Heiligkeit, Gerechtigkeit. Sie kamen und stellten sich neben dem brosenden Altar. Also es ist sozusagen der Gerichtsschreiber in diesem Ganzen, sehen wir öfter verbunden mit Gericht. auch das Zeichen, was er anbringen wird, das werden wir gleich sehen. Das sehen wir in der Offenbarung. Darauf bezieht sich die Offenbarung. In der Offenbarung haben wir ganz viele Bezüge aufs Alte Testament. Keine genauen Zitate, aber viele Bezüge. Und bezieht sich hier auf Hesekiel, ich glaube Offenbarung 7. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem mit Leinen bekleideten Mann zu, der das Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Also Gott bezeichnet hier die Gerechten. Erinnert mich an Lot in Sodom und Gomorra, ja, bevor Gott Gericht gebracht hat,
genau.
Hat er gesagt, Lots Herz war betrübt über all das Böse. Und er hat sie gerettet, er hat sie bewahrt in dem Gericht. Und Gott ist gerecht. Gott wird nicht die Gerechten mit den Ungerechten richten. Manchmal leiden wir mit, ganz klar, mit den Ungerechten. Auch der Hesekiel, er war verschleppt als Gericht, aber Gott bewahrt die Seinen, vor allem auch ewig gesehen. Gott bewahrt die Seinen. Wir werden nicht unter das Gericht kommen, nicht unter den Zorn Gottes. Den hat Jesus für uns am Kreuz getragen. Aber wir sehen so wie in der Offenbarung, sie machen ein Kennzeichen an die Stirn, so ein geistliches Zeichen. Was immer es war, manche glauben, es war ein Tau.
Steht hier.
Es war in der Form eines
das
Kreuzes.
Kreuz auf der Stirn haben. Ja, vielleicht war es auch so. Ja, das Kreuz war. So war oder so.
Auf jeden Fall, Gott hat seinen Überrest, den er verschont. Und zu jenen sprach er von meinen Ohren, also zu den anderen Männern, geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt zu. Ihr sollt ihretwegen nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben. Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen erschlagt bis zur vollständigen Vernichtung, aber niemandem, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Also ganz krasse Vision. Diese sechs Engel fangen an, Menschen zu töten, zu schlachten. Krasses Bild. Aber niemanden, an dem ein Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. So wie beim Passafest, die dieses Blut an den Türrahmen gestrichen hatten, was von Jesu Blut, Jesu Leben, das er für uns gegeben hat, spricht. Da ist der Engel vorübergegangen, der die Erstgeburt erschlagen hat. Und noch, der Engel hat Lot herausgeholt aus Sodom und Gomorra. Und dann sagt er, bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Männern an, nämlich bei den Ältesten, die vor dem Haus waren. Und er sprach zu ihnen, macht das Haus unrein und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen. Erster Petrus 4 sagt uns, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Also es fängt bei den Leitern an. Jakobus 3, werdet nicht viele Lehrer meiner Brüder, der wisst, dass ihr ein schwereres Urteil empfangen werdet. Je mehr Verantwortung wir haben, Leitungsverantwortung, desto mehr verantwortlich sind wir auch vor Gott. Keine leichte Sache, soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind ganz besonders herausgefordert, als Leiter Vorbilder zu sein. Leiten vor allem durch Vorbild. Geh hinaus, und sie gingen hinaus und erschlugen in der Stadt. Und es geschah, als sie erschlugen und ich allein übrig blieb, da fiel ich nieder auf mein Angesicht und schrie und sagte, ach Herr, Herr. Da sehen wir das Herz von Hesekiel, der zwar manchmal so hart und klar verkündigt hat, aber er hat ein weiches Herz unter der Prophetenschale. Ach ja, Herr, willst du den ganzen Rest Israels vernichten, indem du deinen Grimm über Jerusalem ausgießt? Da sprach er zu mir, die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über die Maßen groß und das Land ist mit Gewalttat erfüllt. Ist immer, Gewalttat ist immer die Konsequenz von Götzendienst. Ja, entweder wir opfern uns selbst, wir verleugnen uns selbst und folgen Jesus nach, oder wir opfern andere für uns, für unser Ding, unsere Selbstverwirklichung, unsere Macht und so weiter. Und die Stadt ist voller Beugung des Rechts, denn sie sagen, der Herr hat das Land verlassen und der Herr sieht uns nicht. Hören wir oft, oder? Ja, wo ist denn Gott? Ich sehe ihn nicht. Ich kann auch mein eigener Gott sein, ich kann machen, was ich will. Nur weil der Herr nicht immer gleich richtet und gleich züchtigt, heißt es nicht, dass er nicht sieht. Er ist nur geduldig und barmherzig, weil er möchte, dass wir zur Umkehr kommen. Und wie gesagt, das ist 5 Jahre, bevor das wirklich stattfand, was er hier in der Vision sieht. Also ein Aspekt davon ist auch, die Menschen zur Umkehr zu führen. Das war immer Gottes Absicht mit dem Propheten, wenn er Gericht verkündet hat. Sein Herz ist es nicht, den Gottlosen zu richten, sondern dass sie umkehren und leben. Und dann sagt der Herr, so auch ich werde nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben. Ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf. Also sie ernten, was sie gesät haben. Und siehe, der mit Leinen bekleidete Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte Antwort und sprach, ich habe getan, wie du mir befohlen hast. Die Engel sind immer gehorsam, die tun immer, was Gott sagt. Das ist unser Vorbild, so soll es sein. Kapitel 10, Vers 1. Und ich sah und siehe, auf dem festen Gewölbe, das über dem Haupt der Cherubim war, erinnert euch an Obelix und Asterix, der Majestix, der oben auf dem Schild ist, hier der Herr sozusagen hoch erhoben über den Cherubim, diesen Leibwächtern, wenn wir so sagen wollten, befand sich einem Saphirstein gleich etwas, das aussah wie ein Thron, der über ihnen sichtbar wurde. Und er sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann und sagte, geh hinein zu der Stelle zwischen dem Räderwerk, zu der Stelle unterhalb des Cherubs und fülle deine Hände mit Feuerkohlen von der Stelle zwischen den Cherubim und streue sie über die Stadt hinein. Also er sieht dasselbe Bild von der Herrlichkeit Gottes wie im Kapitel 1. Und er holt sich jetzt feurige Kohlen von dem Thron Gottes oder unter dem Thron Gottes. Stehen für Gericht. Streue sie über die Stadt hin. Da ging er vor meinen Augen hinein. Die Cherubim aber standen zur rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg auf die Schwelle des Hauses, und das Haus wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll von dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Herrlichkeit des Herrn war dort, das Verrückte ist nur, Hesekiel hat es gesehen. Diese ganzen Götzendiener waren eigentlich in der Gegenwart Gottes und haben ihn nicht wahrgenommen. Ist auch heute noch so, Menschen, die ihn erzählen, Gott ist hier, der König der Könige. Und Menschen ignorieren ihn, weil sie ihren Götzen, dem Mammon, was immer, nachlaufen. Nur das irdische Sehen, nur das menschliche Sehen. Manchmal sogar in der Gemeinde sehr menschelt. Leute denken, wir können alles hier menschlich organisieren. Und es geht um die Gemeinschaft, es geht um die Menschen und die Herrlichkeit des Herrn. Ist da. Und natürlich, sobald wir auf uns schauen und es um uns geht, wenn wir uns nur lange genug anklotzen, sehen wir unsere Pickel und Unreinheiten und dann fangen wir an zu streiten und uneins zu werden. müssen die Herrlichkeit des Herrn sehen, der hier ist und das eint uns. Wir sind sein Leib, er ist unser Herr, das ist unser Zweck, wir haben eine gemeinsame Mission. Aber wie traurig, sie haben die Herrlichkeit des Herrn mitten unter ihnen und nehmen ihn nicht wahr. Reagieren nicht auf ihn, beten ihn nicht an.
So soll es nicht sein bei uns. Bei uns ist es nicht so.
Vers 5, und das Rauschen der Flügel der Cherubim wurde bis zum äußeren Vorhof gehört, wie die Stimme Gottes des Allmächtigen, wenn er redet. Er hat sie gehört. Die Götzendiener haben nichts gehört. Die waren taub, die waren blind für die Wahrheit, für die geistliche Realität, die wahre geistliche Realität. Ich meine, heute würde man vielleicht sagen, waren Esoteriker oder haben irgendwelche Dinge angebetet. Irgendwelche Götzen, die waren schon sehr religiös, ne? Aber die Wahrheit haben sie ignoriert. Und es geschah, als der dem mit dem Leinen bekleideten Mann befahl, nimm Feuer von der Stelle zwischen dem Räderwerk, von der Stelle zwischen den Cherubim weg. Da ging er hinein und trat neben das Rad. Und der Cherub streckte seine Hand aus zwischen den Cherubim hervor nach dem Feuer, das zwischen den Cherubim war, und hob es auf und gab es in die Hände dessen, der mit Leinen bekleidet war. Der nahm es und ging hinaus. Und es erschien an den Cherubim unter ihren Flügeln etwas wie eine Menschenhand. Und ich sah und siehe, vier Räder waren neben den Cherubim, je ein Rad neben je einem Cherub. Haben wir schon besprochen im Kapitel 1. Und das Aussehen der Räder war wie das Funkeln eines Türkissteines. Und ihr Aussehen, die vier hatten ein und dieselbe Gestalt, wie wenn ein Rad mitten im anderen Rad wäre, wenn sie gingen. Dann gingen sie nach den vier Seiten hin, sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Denn an den Ort, wohin das Vorderste sich wandte, folgten sie ihm nach. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Also diese Räder in den 90 Grad, in den Rädern, ist eigentlich gar nicht möglich, menschlich, in der irdischen Welt. Aber hier spricht von der Allgegenwart Gottes. Er kann überall schnell sein, er ist überall gegenwärtig. Wenn sie gingen, dann gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht um, hat man schon. Vers 12, und ihr ganzer Leib und ihr Rücken und ihre Hände und ihre Flügel und ihre Räder waren voller Augen, ringsum bei allen Vieren, nämlich ihren Rädern. Bild für die Allgegenwärtigkeit Gottes, Allwissenheit Gottes. Er hört alles, er sieht alles, nichts ist ihm verborgen.
Die Augen, ja. Die Herrlichkeit anzuschauen, sie brauchen nur Augen, sonst nichts. Dass sie das sehen. Sie brauchen keine Hände, keine Füße. Sie müssen nichts schaffen, sie müssen nur anschauen, Gott bewundern, fasziniert sein. Dann haben sie die Augen, also die Augen stehen ja für die Faszination von uns, von jedem Einzelnen. Darum haben wir, müssen wir noch mehr Augen haben, nur zwei.
Geistliche Augen.
Genau.
Aber Gott sieht. Er hat gesehen, was da im Innersten, in den innersten Kammern, im Verborgenen abging. Keiner kann sich vor ihm verstecken. Und jetzt erfahren wir, wie diese Räder heißen. Die Räder, sie wurden vor meinen Ohren Galgal genannt. Also, wenn ihr mal so ein Rad in einem Rad seht und alle Leute sagen, hm, was ist denn das, könnt ihr sagen, was ist ein Galgal?
Bei mir steht drauf.
Ist doch klar.
Wirbelwind.
Wirbelwind, das heißt es wohl übersetzt.
Wenn man so Kinder oft sagt, du bist ein Wirbelwind. So.
Vier Gesichter hatte jedes. Das Gesicht des ersten war das Gesicht eines Cherubs und das Gesicht des zweiten war das Gesicht eines Menschen und des dritten das Gesicht eines Löwen und des vierten das Gesicht eines Adlers. Kapitel 1 hat jeder Cherub vier Gesichter gehabt. Interessant ist hier, erst hat er das Gesicht eines Cherubs. Im Kapitel 1 war es ein Stiergesicht. Wo immer dieser Unterschied herkommt. Vielleicht hat der Cherub, einem Stier ähnlich gesehen, Gesicht, oder vielleicht ist es einfach auch ein Kopiefehler, dass irgendjemand da
Johannes über die Offenbarung falsch übersetzt hat. Identisch dasselbe in Kapitel 4.
Ja.
Wird es genauso beschrieben, diese vier Gestalten,
ja.
Und diese 24 Ältesten,
genau.
Haben die genauso diese vier Gesichter, also wird so genau beschrieben.
Und hier wird uns gesagt, dass es Cherubim sind. Wurde in Kapitel 1 noch nicht gesagt. Also all diese Augensymbole, es spricht über eine Wahrheit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Räder mit Augen sehen werden, so wörtlich, aber es spricht über die Wahrheit dieser geistlichen Wesen. Versucht etwas Geistiges auszudrücken, was mit Worten ja fast gar nicht möglich ist. Aber ich denke, wenn wir ihnen begegnen, wir werden sie erkennen. Und die Cherubim hoben sich empor. Das war das lebende Wesen, das ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und wenn die Cherubim gingen, dann gingen die Räder neben ihnen. Und wenn die Cherubim ihre Flügel erhoben, um sich von der Erde emporzuheben, so wandten sich auch sie die Räder nicht von ihrer Seite. Schon abgefahren. Und wenn sie stehen blieben, blieben auch die Räder stehen. Und wenn sie sich emporhoben, hoben sich die Räder mit ihnen empor. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in ihnen. Also es sind lebendige Wesen mit einem Geist. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubim. Streitwagen des Herrn der Herrscher an. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie hinauszogen. Und die Räder erhoben sich gleichzeitig mit ihnen und sie stellte sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Also der Herr in seiner Herrlichkeit steigt hier bildlich seinen Streitwagen und er verlässt den Tempel. Warum muss das krass gewesen sein für den Hesekiel? Ich meine, das war das Leben Israels, dass der Herr in ihrer Mitte war, in seinem Tempel war. Aber hier sehen wir Gott, der seinen Tempel verlässt.
Ich glaube, später in Kapitel 48 kehrt die Herrlichkeit wieder zurück, den Tempel des tausendjährigen Reiches, was es auch immer sein wird,
dass
er wieder zurückkommt. Es geht sukzessive weg, bis an den Ölberg, dann war das im nächsten Kapitel, glaube ich, geht sie dahin und kommt dann wieder in so einer ganzen, wahrscheinlich noch größeren Macht zurück. Es ist wahrscheinlich uns unvorstellbar, was da wie die Herrlichkeit des Herrn dann wirken wird, wenn sie wieder zurückkommt.
Ich persönlich glaube, es spricht von der Gemeinde, dieses Bild füllt mit dem Heiligen Geist, der Leib Christi, vielleicht auch die Verherrlichte in der Ewigkeit.
Die Gott, Gemeinde, ja.
Gott unter seinem Volk. Aber erstmal Gott verlässt Tempel, das Haus. Das ist schon krass, oder?
Das ist so, wie wenn uns der Heilige Geist verlassen würde. Dann wären wir verloren. Dann wäre uns alles genommen. Das ist ein furchtbarer Zustand. Ich meine, für uns, die wir das ja erlebt haben oder so, das wäre das Schlimmste, das wäre wie wenn wir getrennt, ja, das ist dann die Gottesferne.
Ja.
Das ist, was Schlimmeres kann uns nicht passieren.
Also Hesekiel sieht hier, wie Jerusalem von Gott verlassen wird, sozusagen. Mein Gott ist allgegenwärtig, ja, das wissen wir, aber sie haben sich von ihm abgewandt.
Ja.
Und im Prinzip sagt Gott, ich habe kein Interesse dran an einem schönen Tempel, an schönen Äußerlichkeit, wenn es innen drin unrein ist und er wird es anbeten. Religiosität interessiert Gott, glaube ich, null. Mhm. Irgendwelche schönen Rituale und schöne Kirchengebäude und vielleicht sogar schön formulierte Gebete und Weihrauch und was immer Menschen machen können, tolle Lobpreismusik. Wenn das Herz nicht dabei ist, interessiert ihn das überhaupt nicht.
Sagt ja auch dann der Stephanus, aber er wohnt ja in keinem Haus, das Menschenhände gemacht ist, habe ich nicht alles. Er ist ja der Herr aller Dinge. Was für ein Haus wollt ihr mit denn bauen, wo ich drin wohnen sollte? Und dann werden sie immer wütender gegen ihn und dann steinigen sie ja zum Schluss. Also das war ja die ganze Geschichte ihnen erzählt, vom Volk Israel bis zum Ende dann.
Und ich glaube, Gott tut das mit einem weinenden Herzen. Wir sehen das in Jesus, als er über Jerusalem weint, das auch sich von Gott abgewandt hat, von dem Messias abgelehnt hat. Und er weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, warum habt ihr mich verlassen? Ich wollte euch versammeln wie eine Glucke ihre Küken unter meine Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird euch euer Haus öde gelassen werden. Und den Jüngern sagt, kein Stein wird auf den anderen bleiben. Vers 20, das war das lebende Wesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich erkannte, dass es Cherubim waren. Jeder hatte vier Hände und jeder hatte vier Flügel, und etwas wie Menschenhände war unter ihren Flügeln. Und die Gestalt ihrer Gesichter war die jener Gesichter, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Ihr Aussehen und sie selbst, sie gingen an jeder Gerade vor sich hin. Und der Geist trug mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Hauses des Herrn, das nach Osten weist, zum Ölberg. Und siehe, am Eingang des Tores waren 25 Männer, und ich sah in ihrer Mitte Jasania, den Sohn Assurs, und Pelatia, den Sohn Benajas, die Obersten des Volkes. Und er sprach zu mir, Menschensohn, das sind die Männer, die Unheil ersinnen und bösen Rat erteilen in dieser Stadt. Die sagen, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Oder vielleicht war es eher eine Frage, dass sie sagen, ist es nicht an der Zeit, Häuser zu bauen? Frieden, sie ist der Topf und wir sind das Fleisch. Bild Jerusalem, der Metalltopf, und wir sind das Fleisch in dem Topf, wir sind beschützt von dem Topf. Die in Jerusalem zurückgeblieben waren, die haben auf Ezekiel und seine Freunde, die ein paar Jahre vorher, die 10.000, die mit König Jojachin da nach Babylon verschleppt wurde. Es fand ja in verschiedenen Stufen statt. Erst kam der König Nebukadnezar gegen die Stadt und wollte, dass sie sich ihm unterwerfen, und das haben sie scheinbar getan, und dann haben sie rebelliert, dann hat er den König und die Obersten weggeführt, und dann
der Daniel dabei bei der ersten,
genau,
bei der zweiten Ezekiel, und dann der Zedekia dann, also mit dem ganzen,
und dann am Schluss haben sie wieder rebelliert, und dann irgendwann hat der Nebukadnezar die Schnauze voll gehabt und hat sie platt gemacht. Das ist politisch gesehen, weltlich gesehen, geistlich gesehen. Ezekiel sieht hier, was geistlich dahinter steckt. Ist der Herr, der gegen seine Stadt kommt. Aber sie haben gesagt, haben wir auch bei Jeremia gesehen, die falschen Propheten, die gesagt haben, Friede, und wir sind Gottes Volk, uns wird nichts passieren. Und darum Weissage über sie. Weissage, Menschensohn. Und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sage, so spricht der Herr, also jetzt prophezeit er in seiner Vision, prophezeit er. So redet ihr das Haus Israel, und was in eurem Geist aufsteigt, ich kenne es. Gott kennt alles. Ihr habt eure Erschlagenen zahlreich gemacht in dieser Stadt und ihre Straßen mit Erschlagenen gefüllt. Darum, so spricht der Herr, Herr, eure Erschlagenen, die ihr in ihrer Mitte hingestreckt habt, die sind das Fleisch und sie ist der Topf. Euch aber werde ich aus ihrer Mitte hinausführen. Ihr fürchtet das Schwert, so werde ich das Schwert über euch bringen, spricht der Herr, Herr. Und ich führe euch aus ihrer Mitte hinaus und gebe euch in die Hand von Fremden und übe Strafgerichte an euch. Durch das Schwert sollt ihr fallen. An der Grenze Israels werde ich euch richten und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn wir in den Geschichtsbüchern nachlesen, das ist wörtlich passiert in Ribla, an der Grenze hat der König Nebukadnezar den König Zedekia und die Obersten gerichtet, hingerichtet. Aber Gott sagt, ich bin es, der euch richtet, der Nebukadnezar war nur sein Werkzeug. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Sie wird euch nicht zum Topf werden, sodass ihr in ihrer Mitte zum Fleisch würdet, sondern an der Grenze Israels werde ich euch richten. Also nicht der Schutz und ihr, die haben gedacht, oh, wir sind so die besten Fleischstücke in dem Topf und wir sind beschützt. Die haben so ein bisschen heruntergesehen auf die Loser wie den Hesekiel, die gefangen weggeführt wurden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, in dessen Ordnungen ihr nicht gelebt und dessen Rechtsbestimmungen ihr nicht befolgt habt, sondern ihr habt euch den Rechtsbestimmungen der Nationen gehandelt, die rings um euch her sind. Und es geschah, als ich weissagte, da starb Pelatia, der Sohn Benajas. Und ich fiel nieder auf mein Gesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach, ach Herr, Herr, willst du mit dem Rest Israels ein Ende machen? Wieder das Herz des Propheten, sogar für diese Gottlosen, war heiter. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, deine Brüder, die Männer deiner Verwandtschaft sind es und das ganze Haus Israel insgesamt, zu denen die Bewohner Jerusalem sagten, sie sind fern von dem Herrn, uns ist dieses Land zum Besitz gegeben. Also, wie gesagt, die haben runtergesehen auf die Verschleppten in Babylonien. Darum sage, so spricht der Herr, Herr, ja, ich habe sie fern unter den Nationen sein lassen, ja, ich habe sie in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Darum sage, so spricht der Herr, Herr, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zusammenbringen, in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Also er spricht hier Hoffnung zu den Verschleppten, so wie Jeremia an sie geschrieben hat, 70 Jahre wird die Verbannung dauern und dann werdet ihr zurückkommen und ich habe eine Zukunft, ich habe eine Hoffnung, spricht der Herr zu ihnen. Auch im Kapitel 37 werden wir das sehen, das Vision von den toten Gebeinen, die wieder lebendig werden. Also das Volk Israel sozusagen wird wieder lebendig werden in ihrem Land und es werden diese Verschleppten sein, dieser Überrest, mit denen Gott neu anfangen wird. Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräuel daraus entfernen. Und ich werde ihnen ein Herz geben und ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie voll befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Sehr ähnlich an die Verheißung
36, wo das wird
Jeremias, neuen Bund. Ja, auch Jesaja haben wir ähnliche Verheißungen. Die ultimative Erfüllung, glaube ich, wieder Neues Testament, der Leib Christi, der gerettete Überrest.
Ist auch gerade die Jahreslosung von 2017. Mhm.
Ja. Einen neuen Geist in ihr Inneres. Ja, ein neues Herz. Neue Geburt. Erneuerung. 2. Korinther, siehe, alles ist vergangen, alles ist neu geworden. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Jene aber, ihr Herz folgt ihren Scheusalen und ihren Gräueln nach. Ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr. Herr, bringe ich auf ihren Kopf. Das war eine Phrase für Gericht. Erinnert uns auch an die Opfertiere. Da wurde nämlich auch die Schuld sozusagen auf den Kopf des Tieres gelegt und übertragen. Und Gott sagt, ihr kriegt das, was ihr verdient habt. Also euch geschehe nach eurem Herzen, nach eurem Willen. Gott hat sich von ihnen abgewandt, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Aber Gott ist mit denen, die bei ihm sein wollen. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und die Räder bewegten sich gleichzeitig mit ihnen und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist, auf den Ölberg. Also Gott stellt sich sozusagen zu den Feinden Israels, die die Stadt belagern werden. Er übersieht geistlich gesehen die Belagerung, die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Er ist der Feldherr, der Herr der Herren, der vor der Stadt steht und sein Gericht bringt durch die Babylonier.
Jesus kommt ja auch zurück. Der Berg spaltet sich. Das ist die Rückkehr des Königs. Herrlichkeit. Der Ölberg hat schon Bedeutung.
Aber wie traurig, der Herr verlässt seine Stadt, verlässt seinen Tempel, verlässt seine Stadt, weil sie sich von ihm abgewandt hat. Gott ist nicht interessiert an Äußerlichkeiten. Und wir sehen Ähnliches in der Offenbarung. Jesus sagt den Gemeinden, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euren Leuchter entfernen. Die Leuchter, die sieben Leuchter standen ja für die Gemeinden. Hey, wenn wir das schönste Gebäude haben, wenn wir uns als Gemeinde von ihm wegentwickeln und weiß nicht, gleichgültig werden, liberal werden, uns nicht mehr um Gott drehen, dann sagt Gott, okay, ich gehe. Es sind viele Kirchen, die leer sind.
Ja.
Wo Gott vielleicht nicht mehr da ist. In Einzelnen, Gott hat überall seine Kinder, aber ist einfach tot. Tote, kalte Steine, die verfallen und werden teilweise verkauft zu Museen oder Moscheen, wenn es noch schlimmer kommt. Gott hat kein Interesse dran an Äußerlichkeiten.
So ein Gebet, dass der Heilige Geist doch immer die Regie übernehmen sollte in unseren Gottesdiensten, dass wir da darauf achten, dass er ja, Raum gewinnt in unseren Herzen, den Verantwortlichen, die eben dann auch was beitragen. Das ist wirklich auch im Lobpreis wünsche ich mir das, dass wir da nicht so unser Programm irgendwo geplant. Und wenn du ein Lied dann noch sagst, und ja, das ist schon alles schon geregelt, wir können es nicht mehr reinnehmen, das tut mir irgendwie. Oder dass man einfach spontan, wenn, ja, was hindert uns? Das ist es immer, wir wollen doch gar nicht, wir sagen doch, der Herr in der Mitte, wir nehmen uns zurück, er soll doch wirken. Ja, einfach nicht. Das ist immer so ein Spannungsding manchmal. Und wir denken, ja, ja, das entgleitet uns dann. Oder, ach, ich weiß es nicht. Ja, das
ja, einfach offen sein für den Heiligen Geist. Ich bin auch ein Freund.
Das ist doch so wichtig, dass wir da so Freiraum haben irgendwie. Das ist doch schön, das erleben dürfen.
Offen kommen und wenn es halt mal ein bisschen länger dauert, dauert es ein bisschen länger. Wir haben keine Endzeit. Naja, und dass wir offen sind für das Wirken des Geistes, ist wichtig. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in der Erscheinung durch den Geist Gottes zu den Weggeführten nach Chaldea. Und die Erscheinung, die ich gesehen hatte, hob sich von mir weg. Also jetzt ist er wieder zurück. Und ich redete zu den Weggeführten alle Worte des Herrn, die er mich hatte sehen lassen. Wie gesagt, 5 Jahre bevor es passiert, hat er hier eine Vision in die Zukunft bekommen, dass Gott richten wird. Und dann machen wir Schluss.
Ja. Ja. Guter Abschnitt.
Keine Wiederholung.
Vater, ich möchte einfach beten, dass du unsere Herzen nahe an dir bewahrst. Ja, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir wollen deine Tempel sein, voll des Geistes, beherrscht von dir, dass du dich durch uns ausdrücken kannst, Herr, dass du uns führen kannst. Herr, mach uns frei von aller Unreinheit, mach uns frei von aller Scheinheiligkeit und nur äußeren Religiosität. Ich bitte dich, schenk uns Erweckung, Vater, in unseren Herzen, schenk uns Erweckung in unserer Gemeinde, Herr. Schenk du deiner ganzen Gemeinde hier in Deutschland Erweckung. Vater, dass wir Christen aufstehen und leuchten und dass du sichtbar wirst durch uns und in uns und in unserer Mitte. Erbarme dich, Herr. Lass uns auch nicht selbstgerecht sein, Vater, dass wir auf die runterschauen, die tot scheinen, sondern wie Jeremia, wie Hesekiel da mit Barmherzigkeit, Jeremia auch. Vater, lass uns eintreten für die Verlorenen. Ich möchte beten, Vater, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir viele mitnehmen können. Im Himmel. Jesus. Zu dir, Herr. Und ich danke dir, dass du gnädig bist. Dass wenn wir uns dir zuwenden, dass du dich nicht abwendest. Dass du da bist.